Wer von euch würde sagen, dass das dritte Mosebuch euer Lieblingsbuch ist? Irgendwie, wenn wir an dritter Mose denken, denken wir an ein, ja, irgendwie so langweiliges, mühsames Gesetzbuch, wo man im Bibelleseplan gern mal drüber hinwegliest, weil es schwer zu verstehen ist, oder? Naja, irgendwie langweilig ist oder wenn nichts damit anfangen können. Aber das dritte Buch Mose ist alles andere als langweilig. Wenn wir wirklich sehen, wovon das Buch spricht, und es ist vor allem von Jesus und von dem, was er für uns getan hat, gerade diese ersten paar Kapitel, ist ein wunderbares Buch, wo Gott uns mehr Einsicht schenken will in das Wesen Jesu und in sein Werk für uns. Israel ist noch immer am Berg Sinai. Schon einige Zeit her, dass wir den zweiten Mose studiert haben. Aber vielleicht erinnert ihr euch noch so weit, dass Mose dort am Berg Sinai war und das Gesetz empfangen hat von Gott. Und Gott hat ihm genaue Anleitungen gegeben für das Heiligtum. Das war das, was wir zum Schluss studiert haben. Und wir haben gesehen, wie dieses Heiligtum, jeder Gegenstand, jede Sache da drin von Jesus gesprochen hat. Und von dem Werk, was er für uns getan hat, ist es ein Bild auf ihn. Dieses Heiligtum war der Treffpunkt mit Gott. Gott hat beschlossen, in der Mitte seines Volkes zu wohnen. Am Schluss vom zweiten Mose hat dann die Herrlichkeit Gottes das Heiligtum erfüllt. Mose, die Israeliten haben das Heiligtum genau gebaut nach dem Plan Gottes. Und dann haben wir gesehen, wie die Herrlichkeit Gottes diese Wohnung Gottes unter seinem Volk erfüllt hat. Jetzt wohnt Gott sichtbar in der Mitte seines Volkes. Und Gott spricht jetzt zu Mose aus dem Heiligtum, nicht mehr auf dem Berg, sondern aus dem Heiligtum, aus der Mitte des Volkes. Im Vers 1 lesen wir, und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. Und wir werden gleich sehen, er wird zu ihm über Opfer reden. Er sagt im Vers 2, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, sollt ihr vom Vieh, von den Rindern und Schafen eure Opfergabe darbringen. Redet zu ihm über Opfer. Diese Vorstellung von Opfern, das war jetzt nichts Neues für die Israeliten. Das hatten die Vorväter schon gekannt. Wir lesen das bei Adam, wir lesen von Kain und Abel, von Noah, dass sie Opfer darbrachten. Das war nichts Neues. Irgendwie hatten sie dieses Wissen. Aber Gott wird es weiter ausführen hier im dritten Mose. Er hat dort am Berg Sinai das Gesetz gegeben. Und dieses ganze dritte Buch Mose spielt sich eigentlich so ungefähr in einem Monat ab, in einem Zeitraum von einem Monat. Das Volk Israel ist noch immer dort, am Berg Sinai, wo sie das Gesetz empfangen haben. Das Problem war natürlich, das Gesetz kann kein Mensch halten. Wir können nicht selbstgerecht werden. Das Gesetz zeigt uns, sagt uns der Galaterbrief, dass wir Sünder sind. Dass wir schuldig sind vor Gott, dass wir einen Erlöser brauchen, einen Retter brauchen. Und deswegen gibt Gott jetzt diese Opfer. Die Opfer waren ein wichtiger Teil. Die haben die Sünden bedeckt, die haben Vergebung möglich gemacht. Leute konnten nicht gerecht werden, auch im Alten Testament, durch das Halten des Gesetzes. Theoretisch, wenn wir perfekt leben würden, wenn wir es perfekt halten, dann wird Gott uns das als Gerechtigkeit zurechnen. Aber kein Mensch war bis jetzt fähig, das zu tun, außer Jesus natürlich. Und er war Gott. Also auch im Alten Testament ist niemand gerecht geworden vor Gott durch das Halten des Gesetzes. Sondern es waren diese Opfer. Diese Opfer haben Vergebung, die haben Beziehung mit Gott möglich gemacht. Und es war wie im Heiligtum, wo Gott sehr genaue Anweisungen gegeben hat, so auch hier für die Opfer. Gott sagt ihnen ganz konkret, wie die Opfer aussehen sollen und was sie genau tun sollen. Und der Grund ist dasselbe wie beim Heiligtum. Diese Opfer sprechen von Jesus und von seinem Werk für uns. Und Gott wollte, dass die Dinge genauso sind. Das sind detaillierte Anweisungen. Das dritte Buch Mose ist eigentlich ein Handbuch für die Priester, für diejenigen, die das Opfer darbringen. Dritte Buch Mose zeigt uns, wie ein unheiliges, ein sündiges Volk Beziehung haben kann mit dem heiligen, perfekten Gott. Im ersten Mose haben wir den Sündenfall gesehen und wie Sünde in die Welt gekommen ist. Im zweiten Mose haben wir gelernt über Erlösung, als das Volk Israel befreit wurde aus der Sklaverei. Und wir haben gesehen, dort der Schlüssel war das Blut an dem Türposten. Das Opferlamm, das Blut hat sie befreit, das Blut hat sie gerettet aus der Sklaverei. Hier im dritten Mose lernen wir über Heiligkeit und über Absonderung für den Herrn und über Absonderung von der Welt. Ein Schlüsselvers ist im Kapitel 20, der Vers 26. Da sagt der Herr, ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig. Ich, der Herr. Und ich habe euch von den Völkern ausgesondert, um mein zu sein. Heiligkeit. Das Volk Israel damals, wir heute, wir sind zu Heiligkeit berufen. Heiligkeit hat zwei Aspekte und wir werden das sehen. Im ersten Teil des Kapitels oder des Buches geht es um diesen Aspekt von Vergebung, von Reinigung von Sünden durch Opfer. Spricht vom Werk Jesu, der für uns gestorben ist. Er hat uns heilig gemacht, er hat uns gerecht gemacht vor dem Vater, so dass wir heilig sind, obwohl wir in Realität noch Sünder sind. Aber in Gottes Augen sind wir heilig, weil wir in Jesus sind, weil sein Blut unsere Sünden wegnimmt, weil er sich sozusagen zwischen uns und dem Vater stellt. Und der Vater sieht seine Gerechtigkeit in uns und uns in Jesus. Und das macht uns annehmbar vor Gott, das macht Beziehung mit ihm möglich. Zweiter Aspekt von Heiligkeit ist natürlich, dass wir heilig leben. Dass wir diese Beziehung, in die Jesus uns gebracht hat, dass wir die ausleben. Diese Beziehung mit Gott. In Kapiteln 1 bis 17 geht es um diesen ersten Aspekt. Da geht es um Opfer, um Anbetung, um Reinigung, wie wir rein und heilig werden können vor Gott, wie wir Vergebung erlangen können. Im zweiten Teil, Kapitel 18 bis 27, da geht es um Leben in Reinheit, um ein heiliges Leben, um ein abgesondertes Leben. Aber ganz zu Beginn hier schauen wir uns die fünf Opfer an, die Gott Israel gegeben hat. Das Brandopfer, das Speisopfer und das Heilsopfer, das waren freiwillige Opfer. Und dann gab es das Sündopfer und das Schuldopfer. Das waren verpflichtende, das waren absolut notwendige Opfer. Und alle dieser fünf Opfer sprechen von Jesus und von seinem Werk für uns. Aber wir werden auch sehen, es spricht auch von unserer Beziehung mit ihm und unserem Leben für ihn. Heute Abend wollen wir uns die drei freiwilligen Opfer ansehen, von denen es heißt, dass sie ein wohlgefälliger Geruch sind für Gott. Freiwillig, das sind diese Dinge, die wir tun, nicht aus Zwang, weil wir müssen, sondern weil wir sagen, oh Gott, ich liebe dich und ich will wohlgefällig sein vor dir. Ich will so ein wohlgefälliger Geruch sein in deiner Nase. Ich will dich beschenken, Gott. Spricht auch von dem, was Jesus getan hat. Jesus hat den Vater befriedigt. Das, was er getan hat, hat ihn zufriedengestellt am Kreuz. Wir haben Vergebung. Wir müssen nichts weiteres zu tun. Gott ist vollkommen zufrieden mit dem Preis, den Jesus bezahlt hat. Das erste Opfer, was wir uns ansehen, ist das Brandopfer. Und das war dasjenige Opfer, was den Vätern auch schon vorher bekannt war. Diesmal weiter im Vers 3. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer von den Rindern ist, soll er sie darbringen, ein männliches Tier ohne Fehler. Am Eingang des Zeltes der Begegnung soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird als wohlgefällig angenommen werden für ihn, um Sühnung für ihn zu erwirken. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsherum an den Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Begegnung steht. War eine blutige Angelegenheit. Das ist etwas, was wir lesen das heute und es ist fast abstoßend für uns. Aber es war der Kern der Religion Israels. Und wirklich Blut ist auch der Kern des Christentums. Jesu Opfer für uns. Blut ist ein Schlüsselwort in diesem Buch und ein Schlüsselwort, wenn es um Erlösung geht. In Hebräer 9, 22 sagt uns der Herr, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung gibt. Hebräerbrief ist ein gutes Buch, das könnt ihr parallel lesen. Wenn wir jetzt durch den dritten Mose durchgehen, ich möchte euch ermutigen, lest den Hebräerbrief. Da wird vieles erklärt. Und ich glaube, ihr könnt viel davon profitieren, wenn ihr das nebenbei herlest. All diese äußeren Handlungen, diese Rituale, diese Dinge im Alten Testament sind geistliche Bilder für das, was Jesus getan hat. Oder haben eine geistliche Bedeutung für uns heute. Schauen wir uns an, worum es bei diesen Opfern ging. In Vers 3 lesen wir, es musste ein Tier ohne Fehler sein. Das Brandopfer, dieses erste Opfer, spricht von unserer Hingabe an Gott. Es sollte ein Tier ohne Fehler sein, es sollte ein Tier sein aus deiner Herde. Nicht aus der deines Nachbarn, nicht ein wildes Tier. Sollte dir was kosten, dieses Opfer. Sollte was Wertvolles sein für dich. Wir haben manchmal die Tendenz, dass wir Gott eher so unseren Ausschuss geben. Das, was noch überbleibt an unserer Energie oder an unserer Zeit oder unserem Besitz. Irgendwie das Zweitbeste. Dass wir irgendwie nachlässig sind, wenn es um Gott geht. Hey, wenn es um unser eigenes Zeug geht, sind wir voll dahinter. Aber dann, bei Gott, der kriegt so das Zweitbeste. Das, was überbleibt. Das ist nicht, was Gott von uns will. Das ist nicht annehmbar von ihm, für ihn, sagt er hier. Es gibt diese Geschichte von einem Bauern, dessen Kuh hat Zwillinge geworfen, zwei Kälber. Und er hat beschlossen, ich gebe eins davon gebe ich dem Herrn. Eins davon weihe ich Gott. Am nächsten Morgen wacht er auf und er sieht, dass eines der beiden Kälber gestorben war und er rennt zurück ins Haus und sagt seiner Frau, hey, Gottes Kalb ist gerade gestorben. Das ist manchmal unsere Einstellung im Dienst für den Herrn. Das Zweitbeste, nicht das Erste. Spricht hier natürlich auch von Jesu Hingabe an den Vater für uns. Jesus hat gesagt, ich tue immer den Willen meines Vaters. Jesus, wir sehen Jesus im Garten, wo Jesus sich für uns entscheidet. Er hat alles gegeben. Er hat sein Bestes gegeben. Wir sehen, wie er ringt, darum ans Kreuz zu gehen für uns. Im Epheserbrief im Kapitel 5 im Vers 2 lesen wir, wandelt in Liebe, wie auch der Christus euch geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Gabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Jesus hat sich uns hingegeben. Jesus hat dem Vater das Beste gegeben. Er hat gesagt, wenn es irgendeinen Weg gibt, dass die Menschen erlöst werden können, Beziehung haben können mit dir, Vater, ohne dass ich ans Kreuz gehe, dann lass diesen Kelch, lass das Kreuz an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus hat immer den Willen des Vaters getan. Er hat sein Bestes gegeben und er hat sich selbst für uns gegeben. Und Pilatus hat ihm Zeugnis gegeben. Er hat gesagt, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Judas hat gesagt, ich habe unschuldiges Blut vergossen. Dieses Opfer war auch ein freiwilliges Opfer. Gott will nicht erzwungenen Dienst von uns oder eine erzwungene Hingabe an ihn. Gott will keine Marionetten oder dass wir irgendwas tun aus Zwang oder aus was immer, ob es Gruppendruck ist oder irgendwo psychologisch. Och, Gott will das nicht. Gott will, dass wir uns ihm aus Liebe hingeben, wegen dem, was er für uns getan hat und wegen dem, wer er ist. Auch Jesu Opfer war ein freiwilliges Opfer für uns. Und seine Motivation war Liebe. Im Johannesevangelium hat er gesagt, niemand nimmt mein Leben, aber ich gebe mein Leben als Lösegeld für viele. Es war freiwillig, Jesus musste nicht ans Kreuz gehen. Ich glaube, Jesus hatte eine Entscheidung im Garten. Er hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, geht dieser Kelch an mir vorbei. War es möglich? Ja, ich glaube, es war möglich. Nur wir hätten nicht erlöst sein können. Wir wären gestorben in unseren Sünden. Aber Jesus hat eine Entscheidung. Und das ist eine faszinierende Stelle für mich, wenn ich lese das Gebet Jesu im Garten. Wenn wir das genau lesen, fängt Jesus an, nachdem er ringt, fängt er an zu beten und sagt, Vater, gib mir das Kreuz. Gib mir das Kreuz. Es ist für mich die größte Liebeserklärung, die Jesus uns gegeben hat. Gib mir das Kreuz. Ich meine, wenn wir sehen, wie sehr er uns hingegeben war, wie können wir irgendwas zurückhalten? Ihm nicht alles von uns geben. Hebräerbrief lesen wir im Kapitel 12, dass er wegen der Freude der Gemeinschaft, wegen der Freude, die vor ihm lag, die Schande und das Kreuz erduldete. Wegen der Gemeinschaft mit dir und mit mir. Er bittet den Vater, Vater, gib mir das Kreuz. Ich liebe diese Menschen, ich will Beziehung mit ihnen, ich will sie erlösen. Er hat sich hingegeben an uns, aus freiem Willen. In Vers 3 lesen wir konkrete Anweisungen, wo er sagt, am Eingang des Zeltes der Begegnung soll er sie hinbringen, dieses Opfer, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Sehr spezifisch, dürfen das Opfer nicht irgendwo darbringen. Nicht sozusagen ihr eigenes Ding drehen. Ich glaube, Gott hat ihnen das gesagt, damit sie nicht in Götzendienst fallen. Hat gesagt, bringt es da in die Mitte des Lagers. Zum Heiligtum, am Eingang des Heiligtums. Es sagt uns, wir können nicht irgendwie zu Gott kommen. Wir können nicht unsere Religion selbst schnitzen. Viele Leute probieren das. Sagen, oh, ich brauche die Bibel nicht, ich brauche Jesus nicht. Ich tue meine guten Werke. Oder ich meditiere. Schnitzen sich ihre Religion selber oder sagen, hey, das passt mir nicht an der Bibel, das fliegt raus und ich tue nur das, was ich will. Gott sagt, na, wir müssen das Opfer darbringen, so wie ich sage. Gott stellt die Bedingungen. Gott gibt uns die Möglichkeit, gerettet zu werden. Nicht wir erträumen uns unseren eigenen Weg oder wir sagen Gott, wie es uns passt. Das ist Gottes Weg. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also wir können nicht einfach irgendwie zu Gott kommen, sondern wir müssen über Jesus kommen. Gottes Weg. Im Vers 4 lesen wir davon, dass dieser Mensch, der das Opfer gebracht hat, der hat das Tier zum Eingang gebracht, der Priester war dort und dann hat er seine Hand auf den Kopf des Tieres gelegt. Handauflegung heißt immer irgendwie in der Bibel immer so, wir denken daran, wie sie die Missionare ausgesandt haben, haben sie ihnen die Hände ausgelegt. Das ist was Aussenden, eine Hingeben. Was er im Prinzip gesagt hat, ich gebe dieses Opfertier an meine Stadt. Das soll statt mir sterben. Dieser Mensch hat damit anerkannt, dass er schuldig ist vor Gott. Er sagt, ich verdiene den Tod. Ich bin schuldig. Aber ich bringe dieses Opfer dir, dass es statt mir stirbt. Ich bin schuldig, ich verdiene es zu sterben. Aber ich lege meine Schuld sozusagen auf dieses unschuldige Tier. Das war dieses Bild, was hier passiert ist. Es war nicht genug, dass das Tier gestorben ist. Sondern es musste diese Identifikation stattfinden mit diesem Tier. Zu sagen, dieses Tier stirbt für mich. Für meine Schuld. Im selben Sinn, 1. Johannesbrief sagt uns, dass Jesus gestorben ist für die Sünden der ganzen Welt. Das Opfer ist vollbracht, der Preis ist bezahlt. Aber wir müssen uns identifizieren mit Jesus und mit seinem Werk. Wir müssen es annehmen für uns persönlich, dass es wirksam wird für uns. Da hat eine Sündenübergabe stattgefunden. Sünden des Menschen sind auf das unschuldige Tier gelegt worden. Im selben Sinn, wie unsere Sünden auf Jesus gelegen sind, als er am Kreuz war. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, im Vers 21 lesen wir, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also der Unschuldige stirbt für den Schuldigen, der Gerechte für den Ungerechten. Es war auch eine öffentliche Sache, er ist durch das Lager durchspaziert zum Eingang des Zeltes. Und ich denke, in diesem Sinn haben auch so öffentliche Bekehrungsaufrufe durchaus ihren Sinn. Es ist ein öffentliches Bekenntnis. Ich identifiziere mich mit Jesus. Das ist der Sinn von der Taufe. Ein öffentliches Bekenntnis. Ich identifiziere mich mit dem, was Jesus für mich getan hat. Begraben und auferstanden. Öffentliches Bekenntnis. Dann im Vers 5, das ist der Killer da, heißt es, und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn. Stell euch das mal bildlich vor. Das heißt, er soll das Tier schlachten, er selber. Bringt dieses unschuldige Tier hin, legt seine Sünde auf den Kopf, identifiziert sich mit dem und dann nimmt er das Messer und schneidet dem die Kehle durch. Und das Blut spritzt raus und dieses Tier fängt an zu röcheln und zu wanken und bricht zusammen und stirbt. Und dann lesen wir weiter, spritzt der Priester dieses Blut an den Altar. Der Altar, haben wir schon drüber geredet, spricht wieder von dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Ich denke, es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir alle mal in so einen Schlachthof fahren würden und sowas tun würden. Ich meine, die Israeliten, wenn du dieses Ritual durchgemacht hast, dann hast du einige Lektionen gelernt. Die erste Lektion war, wie ernsthaft und wie furchtbar Sünde ist. Du hast gelernt, meine Sünde bringt Tod. Sünde bringt Tod. Entweder mir oder einem Unschuldigen, diesem Tier, was ich hier schlachte. Sünde bringt Tod, entweder mir oder Jesus, der unser Opfer ist. Manche Leute machen so ein großes Tarat rum, ja, was weiß ich, die Juden haben Jesus umgebracht oder die Römer haben Jesus umgebracht. Nein, wir haben Jesus umgebracht. Meine Sünde, deine Sünde ist auf ihm gelegen. Sünde ist eine ernsthafte Sache. Sünde bringt Tod. Deswegen sagt Gott uns, dass wir diese Dinge lassen sollen. Sünde tötet. Es killt unsere Beziehung mit Gott. Es killt unsere Beziehungen untereinander. Es killt meine Ehe vielleicht. Tut mir weh. Es tötet, es killt. Sünde ist was Ernstes. Und ich glaube, diesen Leuten war das bewusst, wo die zugeschaut haben, wie dieses Tier gestorben ist an ihrer Stadt. Selbe sollten wir erfahren, wenn wir aufs Kreuz schauen, nachdenken über das, was Jesus für uns getan hat. Sünde ist ernsthaft, ist was Furchtbares. Aber wir sehen gleichzeitig auch die Gnade Gottes. Nämlich Gott hat Vergebung möglich gemacht. Und zwar genau diese Sache. Nicht ich muss sterben, sondern dieses Opfer stirbt für mich. Und ich kann Vergebung haben. Und wir lesen in diesem Buch mit diesen vielen Gesetzen und Opfern und diesem blutigen Zeug, wir lesen immer wieder von Vergebung. Gott liebt uns. Das Dritte, was wir sehen, ist, dass Sünde einen Preis kostet, einen hohen Preis. Es muss Blut vergossen werden. Das Ganze spricht natürlich von Jesu Erlösungswerk für uns. Und ich glaube, je mehr wir das verstehen, desto mehr werden wir Jesus schätzen und ihn lieben. Und Dankbar sein. Sie ist alles nur ein Bild. Im Hebräerbrief im Kapitel 10 lesen wir, dass es unmöglich ist, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnimmt. Das Ganze war nur ein Bild. Wir lesen, die Opfer im Alten Testament, die haben die Sünden bedeckt. Aber nicht weggenommen. Das war vorausschauend auf das Werk Jesu. Und Jesu hat dann letztendlich die Sünden weggenommen. Das ist das Wunderbare. Wenn wir Jesus vertrauen, sind unsere Sünden weggenommen. Nicht nur bedeckt irgendwie. Nicht nur verborgen, sondern weg. Als ob wir nie gesündigt hätten. Das ist, was Jesus für uns getan hat. Also der Priester, die Söhne Aarons, die Priester sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsherum an den Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Begegnung steht. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen Feuer auf den Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holz zurichten, über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Jesus ist auf das Holz des Kreuzes gelegt worden und genagelt worden. Und er hat dort sozusagen das Feuer von Gottes Zorn gespürt, hat diesen Zorn Gottes aufgesogen, unsere Sünden. Zorn Gottes wegen unserer Sünden hat es in sich aufgenommen, dass wir frei sein können, dass wir Vergebung haben können, dass wir Gemeinschaft haben können mit Gott und dass wir seine Liebe erfahren können. Mann, Jesus hat all dieses Furchtbare getragen, damit wir die Zuckerln von Gott kriegen. Die Gemeinschaft mit ihm, die Liebe von ihm, seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Mann, wir sind gesegnet in Jesus. Wir bekommen alles Gute, was Gott für uns hat. Wir sind Erben mit ihm, wir sind Kinder, wir sind adoptiert in Jesus. Teilt seine Herrlichkeit mit uns. Wir sind frei, wir haben Vergebung. Vers 9. Und seine Eingeweide und seine Unterschenkel soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Die Innereien, die Eingeweide, die Unterschenkel mit Wasser waschen, was soll das heißen? Diese Dinge waren, die Hebräer damals haben die Nieren oder die Eingeweide, das war sowas wie das Herz heute. So, die haben diese Vorstellung gehabt, dort ist der Sitz ihrer Seele. Sehr bildig vom Innersten die Rede und das wurde gewaschen, das war rein. Jesus war rein. Jesus war ohne Sünde. Auch die Beine wurden gewaschen. Ich glaube, es ist ein Bild für den Wandel, für das Leben. Jesu Wandel war rein. Er hat dieses perfekte, heilige Leben für uns gelebt. Und es wird uns zugerechnet, wenn wir uns bekehren, wenn wir zu Jesus kommen. Nicht nur, dass unsere Schuld auf ihm war und weggenommen wurde, sondern sein heiliges Leben wird uns zugerechnet. Und wir haben was vorzuweisen vor Gott. Wir sind heilig wie Jesus in seinen Augen. Und natürlich, wir sollen auch diesem Vorbild Jesu nachfolgen, dass auch wir einen reinen Wandel haben und ein reines Herz vor ihm. Vers 9 lesen wir weiter. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Ein Brandopfer ist es, ein Feueropfer, als wohlgefälliger Geruch vor dem Herrn. Also das Vieh wurde ganz verbrannt. Wie gesagt, das Brandopfer spricht von Hingabe, von völliger Hingabe. Das ist, was wir an Gott haben sollen, völlige Hingabe. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber, und das heißt wirklich euch selbst, darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Volle Hingabe. Und es ist ein lebendiges Opfer. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht runterklettern von dem Altar. Es ist eine tägliche Hingabe. Eine volle tägliche Hingabe. Gott will unser ganzes Leben haben. 5. Mose Kapitel 4 lesen wir, der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer. Ein eifersüchtiger Gott. Er will alles von uns. Er will uns verzehren. Und ich glaube, wenn wir das wirklich verstehen, was wir hier lernen, wenn wir wirklich verstehen, was Jesus für uns getan hat, dann wird seine Liebe uns verzehren. Vers 10, und wenn seine Opfergabe vom Kleinvieh ist, von den Schafen, der von den Ziegen als Brandopfer, soll er sie darbringen als ein männliches Tier ohne Fehler. Und er soll es schlachten an der Nordseite des Altars vor dem Herrn. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen sein Blut ringsherum an den Altar sprengen. Und er soll es in seine Stücke zerlegen mit seinem Kopf und seinem Fett. Und der Priester soll sie auf dem Holz zurichten, über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und die Eingeweide und die Unterschenkel soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze darbringen, auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Ein Brandopfer ist es, ein Feueropfer, als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Warum sollte das an der Nordseite des Altars schlachten? Wisst ihr, was an der Nordseite des Altars ist? Oder des Tempels? Später in Jerusalem ist Golgatha. Der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde. Ich glaube, auch das ist ein Bild auf sein Werk für uns. Vers 14, und wenn seine Opfergabe für den Herrn ein Brandopfer von den Vögeln ist, dann soll er von den Turteltauben oder von den jungen Tauben seine Opfergabe darbringen. Und der Priester bringe sie zum Altar und kneife ihr den Kopf ab und lasse sie auf dem Altar in Rauch aufgehen, und ihr Blut soll an die Wand des Altars ausgedrückt werden. Und er trenne ihren Kopf mit seinem Inhalt ab und werfe ihn neben den Altar nach Osten an den Ort der Fettasche. Und er soll sie an den Vögeln einreißen, er soll sie nicht zertrennen. Und der Priester soll sie auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, auf dem Holz, das über dem Feuer ist. Ein Brandopfer ist es, ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch vor dem Herrn. Es sind verschiedene Opfertiere. Je nachdem, was man sich leisten konnte. Ich meine, so ein Stier, das war teurer als ein Schaf, und ein Schaf war offensichtlich teurer als eine Taube. Und Gott will jeden von uns ganz. Ganz egal, wie begabt wir sind oder wie schön wir sind oder eben nicht. Aber Gott will uns ganz. Wir lernen auch, dass Gott mehr interessiert ist an dem Herzen, an der Einstellung, als an dem Opfertier, ob das jetzt eine Taube oder ein Schaf ist. Sag mal, hey, wenn du dir das leisten kannst, dann bring das Beste, was du hast, bring den Stier. Wir können auch Jesus in all diesen Opfertieren sehen. Stier war ein Lasttier, ein Arbeitstier. War stark. Jesus ist der unsere Lasten getragen hat. Er ist der uns aus unserer Sünde herausgezogen hat. Er war unser Diener. Markus-Evangelium spricht davon, deswegen ist das Symbol für das Markus-Evangelium ein Stier. Das Lamm. Johannes der Täufer hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Taube. Taube spricht von Sanftheit, von Reinheit. Das Brandopfer. Hingabe. Jesu Hingabe an uns, Jesu Opfer für uns, aber auch unsere Hingabe an ihm. Gott will uns ganz haben. Will unser ganzes Leben, nicht nur einen Teil davon. Er will unser Bestes. Das zweite Opfer, was wir sehen im Kapitel 2, ist das Speisopfer. Eigentlich so kleine Kuchen. Und in einer Gesellschaft, die von Landwirtschaft geprägt war, hat das die Frucht der Arbeit, die Werke der Hände symbolisiert. Unseren Dienst für den Herrn. Und sie haben das geopfert als Dankbarkeit, als Erntedank sozusagen, weil der Herr sie versorgt hat. Spricht von Jesus, von seiner Vollkommenheit, dass er ohne Sünde war, sein perfektes Leben für uns. Er war das Brot, das gebrochen wurde. Er war das Brot, auf das Öl gegossen wurde, das gesalbt wurde, wie wir gleich sehen werden. Lesen wir das Ganze mal. Kapitel 2, Vers 1. Und wenn jemand die Opfergabe seines Speisopfers dem Herrn darbringen will, soll seine Opfergabe Weizengrieß sein, und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen. Und er soll es den Söhnen Aarons, den Priestern, bringen. Er nehme davon als seine Handvoll von seinem Weizengrieß und von seinem Öl samt seinem Weihrauch, und der Priester lasse die Askara, das ist dieser Teil, der verbrannt wurde, sozusagen Gottes Anteil, davon auf dem Altar in Rauch aufgehen. Ein Feueropfer ist es, als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Aber das Übrige vom Speiseopfer soll für Aaron und für seine Söhne sein, ein hochheiliges von den Feueropfern des Herrn. Also war auch eine Art, die Priester zu versorgen. Aber in dem Fall, der Opfernde selbst hat nichts bekommen davon. Er hat es dem Herrn gegeben. Und wenn du als Opfergabe eines Speiseopfers ein Ofengebäck darauf bringen willst, soll es Weizengrieß sein, ungesäuerte Kuchen mit Öl gemengt und ungesäuerte Fladen mit Öl gesalbt. Und wenn deine Opfergabe ein Speiseopfer in der Pfanne ist, soll es Weizengrieß sein, mit Öl gemengt, ungesäuert. Du sollst es in Stücke zerbrechen und Öl darauf gießen, ein Speiseopfer ist es. Und wenn deine Opfergabe ein Speiseopfer im Topf ist, soll es von den Weizengrieß mit Öl gemacht werden. Und du sollst das Speiseopfer, das von diesen Dingen gemacht wird, dem Herrn bringen, und soll es dem Priester überreichen. Und er soll es an den Altar tragen. Und der Priester hebe vom Speiseopfer dessen Askara ab und lasse es auf dem Altar in Rauch aufgehen. Ein Feueropfer ist es, als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Das Übrige vom Speiseopfer aber soll für Aaron und für seine Söhne sein, ein hochheiliges von den Feueropfern des Herrn. Vers 11. Alle Speiseopfer, das ihr dem Herrn darbringt, darf nicht aus Gesäuertem gemacht werden, denn von allem Sauerteig und allem Honig sollt ihr für den Herrn nichts als Feueropfer in Rauch aufgehen lassen. Was die Opfergabe der Erstlinge betrifft, sollt ihr sie dem Herrn darbringen, aber auf den Altar sollen sie nicht kommen als wohlgefälliger Geruch. Alle Opfergaben deines Speiseopfers sollst du mit Salz salzen und sollst das Salz des Bundes deines Gottes auf deinem Speiseopfer nicht fehlen lassen. Bei allen deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen. Und wenn du dem Herrn ein Speiseopfer von den ersten Früchten darbringen willst, sollst du Ehren am Feuer geröstet, Graupen von Jungkorn darbringen als Speiseopfer von deinen ersten Früchten. Und du sollst Öl darauf tun und Weihrauch darauf legen, ein Speiseopfer ist es. Und der Priester soll die Askara davon in Rauch aufgehen lassen, von seinen Graupen und von seinem Öl, mit allem seinem Weihrauch, ein Feueropfer ist es für den Herrn. Sagt, drei Dinge sollen hinzugefügt werden diesem Speisopfer, aber zwei Dinge dürfen nicht drin sein. Was soll dazu? Das ist erstens Öl. Öl spricht immer von was? Vom Heiligen Geist. Jesus, wie gesagt, er war das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist, Johannes 6. Das Brot des Lebens. Und der Heilige Geist ist auf ihn gekommen. War gesalbt durch den Heiligen Geist. Das Speiseopfer spricht von der Menschlichkeit Jesu. Und er konnte nur dieses perfekte Leben für uns leben, weil geführt war vom Heiligen Geist. Und gesalbt war vom Heiligen Geist. Das zeigt auch uns, dass wir den Heiligen Geist brauchen. In unserem Dienst für den Herrn, in unserem Leben. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Wir nicht aus eigenen Ressourcen Gott dienen. Das geht in die Hose, das funktioniert nicht. Wir müssen es in der Kraft des Heiligen Geistes tun, im Vertrauen auf ihn. Das Zweite, was auf diese Speiseopfer drauf musste, war Weihrauch. Wovon spricht Weihrauch? Haben wir schon durchgemacht? Weiß es wer? Weihrauch steht immer für Gebet. Der Rauch, unsere Gebete, die zu Gott aufsteigen. Also wir können uns nicht auf uns selbst verlassen, das heißt, wir müssen mit Gott in Verbindung stehen. Wir brauchen Gebet in unserem Dienst für den Herrn. Spricht auch von dem Wohlgeruch von Jesu Leben vor dem Vater. Das dritte, was dazu hinzugefügt werden sollte, war Salz. Salz hat einen bewahrenden, einen konservierenden Effekt. Hatten damals keine Kühlschränke. Wäre auch unpraktisch gewesen, die durch die Wüste mitzusteppen. Haben Salz oder Fleisch besser in Salz eingelegt und haben das konserviert dadurch. Salz hat ja auch einen heilenden Effekt. In Wunden reingegeben, das Salz. Und Salz hat natürlich auch einen würzigen Effekt. Weil von Jesus spricht es davon, dass Jesus uns bewahren wird und bewahren kann. Und er kann uns heilen und er kann unserem Leben Würze geben. Aber Jesus hat auch gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Das heißt, auch wir sollen einen würzenden und einen heilenden und einen bewahrenden Effekt haben auf unsere Gesellschaft, auf die Menschen um uns herum. Was soll denn da drin sein in dem Speiseopfer? Das erste, was dann rein durfte, war Sauerteig. Wofür steht Sauerteig? Genau, Sauerteig steht immer für Sünde. Jesus war ohne Sünde. Deswegen durfte in diesem Opfer kein Sauerteig sein. Spricht aber auch von unserem Dienst für ihn. Auch unser Leben soll ohne Sünde sein. Unser Dienst ohne Sünde. Wir können Dinge für den Herrn tun, aber mit der falschen Motivation. Sauerteig. Das Problem von Sauerteig ist, dass es sich ausbreitet. Auch unser Dienst soll rein sein vor Gott. Das zweite, was denn drin sein durfte, war Honig. Was ist Honig? Honig ist ein natürliches Süßungsmittel. Also wir hatten ja diese tollen Zuckerwürfel, wie wir unten haben, oder diese ohne Zucker, dieses süße Zeug, wovon man nicht fett wird, ich weiß nicht, wie es heißt, Süßstoff, sie in ihren Kaffee tun konnten, aber sie hatten Honig. Honig war ein natürliches Süßungsmittel. Ich glaube, es steht dafür, dass wir nicht auf unsere guten Werke vertrauen sollen. Auf unser natürlicher, weißt du, mein guter Charakter, ich bin so süß, ich bin so nett. Nein, wir müssen aufs Werk Jesu vertrauen. Hey, er ist unser Honig, den wir brauchen. Der unser Leben süß macht. Der unseren Dienst erst süß macht. Wir können uns vor Gott nichts verdienen. Ich glaube, es heißt auch, dass wir nicht auf unsere natürlichen Fähigkeiten vertrauen sollen in unserem Dienst wieder. Das Natürliche, das Gute, was wir in uns drinnen ist. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen, dass Gott durch uns wirkt. Wir sehen drei verschiedene Arten, wie dieses Speiseopfer zubereitet wurde. Einmal so als Ofengebäck, als Kuchen, also vielleicht war es irgend so ein Pfannkuchen in die Richtung. Das zweite Art war in der Pfanne, das dritte Art des Zubereiten war im Topf. Das hatte wieder damit zu tun, je nachdem, was die Leute sich leisten konnten. Wenn du eine Pfanne leisten konntest, also es ist eine Pfanne, dann machst du in der Pfanne. Wenn du den Topf hast, kocht das Ding im Topf. wenn du einen Ofen hattest, dann back das Ding im Ofen. Je nach deinem Reichtum. Wir sind verantwortlich für das, was Gott uns gegeben hat, dass wir gute Verwalter sind. Ja, Jesus hat die Talente ausgeteilt. Jeder hat gleich viel bekommen und dann hat er gesagt, oder in diesem Gleichnis, und der Herr, und dann hat er gesagt, seid treue Verwalter. Mit unseren Talenten. Der eine ist in dem Bereich mehr begabt, der andere weniger, der andere dafür im anderen Bereich mehr und ich bin nicht begabt worden. Aber egal, wir sind verantwortlich für das, was Gott uns gegeben hat, dass wir gut wirtschaften, dass wir gut Verwalter sind. Von der Zeit, die er uns gegeben hat, von unseren Fähigkeiten, unserem Geld. Sagt mir auch, dass Gott alles gebrauchen kann, was wir ihm bringen. Und ich glaube, Gott will alles haben, was wir ihm bringen. Ist eine Pfanne, dann machen wir es mit der Pfanne. Ist ein Kochtopf, dann machen wir es mit dem Kochtopf. hast einen Hammer, dann nutz den für den Herrn. Praktisch begabt bist. Wenn du den Kugelschreiber hast, nutz den für den Herrn oder den Computer. Dann mach das, was immer Gott in dich reingelegt hat. Gott nimmt alles und Gott will alles. Okay, schnell. Das dritte Opfer ist das Heilsopfer oder Gemeinschaftsopfer. Kapitel 3. Und wenn seine Opfergabe ein Heilsopfer ist, wenn er sie von den Rindern darbringt, es sei ein männliches oder ein weibliches Tier, soll er sie ohne Fehler vor dem Herrn darbringen. Und er soll seine Hand auf den Kopf seines Opfers legen und es am Eingang des Zeltes der Begegnung schlachten und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut ringsherum an den Altar sprengen. Und von den Heilsopfern soll er dem Herrn ein Feueropfer darbringen, das Fett, das die Eingeweide bedeckt und alles Fett, das an den Eingeweiden ist, die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen ist und an den Lenden ist und den Lappen über der Leber, deinen Nieren soll es abtrennen. Toller Job, so ein Priesterjob, ne? Und die Söhne Aarons sollen es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Auf dem Brandopfer, das auf dem Holz über dem Feuer ist. Ein Feueropfer ist es als wohlgefälliger Geruch vor dem Herrn. Und wenn seine Opfergabe von Kleinvieh ist für den Herrn, als Heilsopfer ein männliches oder ein weibliches Tier, soll er sie ohne Fehler darbringen. Wenn er ein Schaf darbringt als seine Opfergabe, dann soll er es vor dem Herrn herbeibringen. Und er soll seine Hand auf den Kopf seines Opfers legen und es vor dem Zelt der Begegnung schlachten. Und die Söhne Aaron sollen sein Blut ringsherum an den Altar sprengen. Wie beim vorherigen, beim Brandopfer. Und vom Heilsopfer soll er sein Fett als Feueropfer dem Herrn darbringen, den ganzen Fettschwanz. Die hatten so eine spezielle Rasse von Schafen, die hatten wirklich so einen, der konnte mehrere Kilos wiegen, ziemlich schwer sein, so einen fetten Schwanz. Das ist der Fettschwanz. Dicht beim Schwanzwirbel soll er ihn abtrennen. Und das Fett, das die Eingeweide bedeckt und alles Fett, das an den Eingeweiden ist, die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen und das an den Lenden ist und den Lappen über der Leber, bei den Nieren soll es abtrennen. Und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, eine Speise des Feueropfers für den Herrn ist es. Und wenn seine Opfergabe eine Ziege ist, dann soll er sie vor dem Herrn herbeibringen und er soll seine Hand auf ihren Kopf legen und sie vor dem Zelt der Begegnung schlachten. Und die Söhne Aaron sollen ihr Blut ringsherum an den Altar sprengen. Und er soll davon seine Opfergabe als Feueropfer dem Herrn darbringen. Das Fett, das die Eingeweide bedeckt und alles Fett, das an den Eingeweiden ist. Und die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen und an den Lenden ist. Und den Lappen über der Leber. Bei den Nieren soll er es abtrennen. Und der Priester soll sie auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Eine Speise des Feueropfers ist es als wohlgefälliger Geruch. Alles Fett gehört dem Herrn. Eine ewige Ordnung bei euren Generationen in allen euren Wohnsitzen. Keinerlei Fett und keinerlei Blut dürft ihr essen. Heilsopfer oder Gemeinschaftsopfer. In Kapitel 7 gibt uns der Herr dann die Anordnungen für dieses Opfer. Und da sehen wir, Gott hat den Teil bekommen von dem Opfer. Der ist das ganze Fett und der Fettschwanz. Das war eine besondere Delikatesse damals. Das Beste sozusagen wurde dem Herrn gegeben. Der Priester hat einen Anteil bekommen und den Rest hast du selbst gegessen. Du mit deiner Familie vielleicht. Das war sozusagen ein heiliges Grillfest. Du hast gegessen mit dem Herrn, gegrillt mit dem Herrn. Und wir wissen, Essen hatte damals eine ganz wichtige Bedeutung, auch heute noch in der orientalischen Kultur. Das war was Besonderes. Das hat Einheit, Gemeinschaft ausgedrückt. Deswegen haben die Pharisäer nicht mit den Heiden gegessen. Oder überhaupt die Juden nicht mit den Heiden gegessen. Das hat geheißen, sie würden eins werden mit den Heiden. Aber die hatten diese Vorstellung, wenn ich mit jemandem esse, wir essen von demselben Vieh oder von demselben Stück Brot. Und wie ich das, mein Körper das Brot aufnimmt und dein Körper das Brot aufnimmt, dann werden wir eins, weil wir von demselben Ding essen. Das war die Vorstellung davon. Deswegen, wenn jemand mit dir isst in dieser Kultur, ist das eine starke Sache. Und wir sehen das im Alten Testament. Wir sehen in der Bibel, wo sie ihre Gäste, mit denen sie gegessen haben, oft höher geachtet haben als die eigene Familie. Ich meine, das war was. Und Gott ladet uns hier zur Gemeinschaft ein. Zum Essen gemeinsam. Grillfest mit dem Herrn. Das ist, was wir im Abendmahl ausdrücken. oder Teil davon, was das Abendmahl ausdrückt, dass wir eins sind. Jesus ist das Brot des Lebens, hat er gesagt, in Johannes 6. Und ich empfange von ihm und du empfängst von ihm, also werden wir eins in ihm. Das ist das Bild, was wir haben. Grillfest zwischen dem Herrn, dem Priester und dem, der das Opfer bringt. Der Herr kriegt das Fett. Der Herr kriegt das Beste. Wir würden heute sagen, oh, das Fett ist das Schlechteste. Aber damals war das das Beste, das, die Delikatesse. Und das kriegt der Herr. Oh, vielleicht haben sich manche beschwert, warum kriegt der Herr das Beste? Das ganze Fett. Leute sagen das heute. Oh, warum soll ich Gott mein Bestes geben? Warum wird mir das Beste und ihm das Zweitbeste? Ich lebe für mich und was überbleibt, kriegt er. Warum enthält Gott mir gute Dinge vor? Warum sagt Gott so Dinge wie, du sollst nur eine Frau haben? Oder warum darf ich nicht mit meiner Freundin schlafen? Warum sagt Gott mir das? Oder soll ich den Zehnten zahlen und da so Zeug? Ich glaube, weil es gut für dich ist. Genau wie mit dem Fett, es war gut für das Volk. Gott hat gesagt, gib mir das Fett, damit du nicht fett wirst. Ich meine, Gott wusste das, was wir heute wussten mit dem Cholesterin und wie ungesund das ganze Zeug ist. Und in Wirklichkeit war es gut für das Volk. Und genauso ist es mit uns. So oft glauben wir, dass Gott uns irgendwas Gutes vorenthalten will. Oh, warum sagt Gott, ich soll das nicht tun? Ja, weil Sünde dich killt. Weil Sünde dir wehtut. Und manchmal, selbst wenn du nicht siehst, warum darf ich das nicht? Gott meint es gut. Und Gott will dich beschützen. Schnell noch Vers 17. Eine ewige Ordnung bei euren Generationen, in allen euren Wohnsitzen. Keinerlei Fett und keinerlei Blut dürft ihr essen. Was soll das? Das Fett und das Blut gehört dem Herrn, hat er gesagt. Das Beste und das Blut ist das Leben. Gehört dem Herrn. Wir sollen unser Bestes und unser ganzes Leben ihm geben. Spricht natürlich auch von Jesus. Jesus hat Frieden gemacht mit Gott. Wenn wir dieses Gemeinschaftsopfer, dieses Friedensopfer ansehen. Er ist unser Friede. Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 13 und 14. Da heißt es, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Und dann weiter unten im Vers 18 sagt uns, denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Also dieses Gemeinschaftsopfer, dieses Friedensopfer spricht ganz klar wieder von dem, was Jesus getan hat. Er ist unser Friede. Er ist der Beziehung, diese Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, möglich gemacht hat. Und Mann, wir können es genießen. Wir können es genießen wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Und ich glaube, am meisten können wir es genießen, wenn wir ihm unser Fett geben. Wenn wir ihm das Beste geben. Weil es ist wert, dass er das Beste in unserem Leben kriegt. Und wenn wir ihm unser Blut geben, sozusagen unser Leben. Das sind die glücklichsten Menschen, die Gott ganz hingegeben sind. Und nicht mit einem Fuß in der Welt, mit dem anderen Fuß beim Herrn, sind nie glücklich. Ja, auf der einen Seite überführt vom Heiligen Geist, wenn sie in der Welt sind, und dann, wenn sie wieder beim Herrn sind, dann haben sie Schuldgefühle und Gott sagt, na, gib mir alles. Leb voll für mich und gib dein Bestes, gib alles für mich. Und du wirst glücklich sein. Das ist ein Nebenprodukt, wenn wir Gott mit ganzem Herzen und mit aller Kraft dienen. Wenn wir unser alles für ihn geben. Kapitel 7 lesen wir auch noch, dass dieses Opfer am selben Tag gegessen worden sollte. Gott wollte nicht, dass die Gemeinschaft alt wird, abgestanden. Gott will nicht, dass unsere Gemeinschaft mit ihm alt wird, dass wir in der Vergangenheit leben, irgendwas Abgestandenes, sondern was Frisches. Gott will, dass wir jeden Tag kommen, Gemeinschaft haben mit ihm. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg zu Gott ist frei. Das Opfer ist vollbracht. Jesus hat uns nahe zum Vater gebracht. Und jetzt dürfen wir das genießen. Und wir dürfen zu ihm kommen und die Gemeinschaft mit ihm genießen. Und wir dürfen wir ihm dienen. Es ist ein Vorrecht, dem lebendigen, ewigen Gott zu dienen. Und vor allem, wir dürfen uns selbst ihm hingeben. Gott liebt diese Opfer. Gott liebt es, Gemeinschaft mit uns zu haben. Gott liebt unseren Dienst für ihn mit reinem Herzen. Und Gott liebt es, wenn wir ganz für ihn leben. Es macht ihm Freude und es macht uns Freude. Es ist der Weg zum Segen. Nächste Woche schauen wir uns die restlichen zwei Opfer an, das Schuldopfer und das Sündopfer, Kapiteln 6 bis 8, wenn ihr vorauslesen wollt. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du für uns getan hast. Und Herr, ich bitte wirklich für das, wenn wir diese Dinge studieren, Herr, dass es nicht irgendwie da oben im Kopf bleibt oder intellektuell bleibt, Herr, sondern dass wir wirklich im Herzen dich sehen und dich mehr verstehen lernen und mehr schätzen, was du für uns getan hast, wenn wir deine große Liebe sehen. Und Herr, all das, was du für uns ertragen hast, dass du dieses Opferlamm warst, das zusammengebrochen ist wegen unserer Sünde, sein Blut vergossen hat wegen uns, dass du Frieden gemacht hast zwischen Gott und uns und uns nahe zu ihm gebracht hast und wir können Gemeinschaft haben und dir dienen, Herr. Und Jesus, wenn wir begreifen, was du für uns getan hast, was können wir weniger tun, als uns dir hingeben? Was sollten wir sonst tun gerade? Lass uns deine Liebe verstehen, Herr. Wenn wir dieses Buch studieren und diese blutigen Dinge, Herr, lass uns verstehen, dass das Realität ist. Auch für uns, aber dass du bezahlt hast, Herr, dass wir frei sein dürfen und dass wir Vergebung haben dürfen. Und Herr Jesus, wir beten dich an dafür als unser Opfer, als der, der unsere Sünden getragen hat, als der, der dieses perfekte Leben für uns gelebt hat, was wir nicht leben konnten und uns alles schenkt. Und Vater, ich bitte, dass wir die Gelegenheit nützen, dass wir mit Freimut kommen dürfen vor dich und Gemeinschaft haben. Hilf uns, Herr, unser Leben, die Prioritäten da richtig zu ordnen und wirklich jeden Tag zu dir zu kommen. Und dieses wunderbare Vorrecht und diese Gemeinschaft nicht zu vernachlässigen. Und Gott, wenn wir heute Abend zu dir kommen, wollen wir uns auch ganz dir hingeben. Ich bitte dich, Herr, wenn in unserem Leben noch irgendwas ist, wo wir geteiltes Herz haben oder zurückhalten, Herr, dass wir jetzt die Entscheidung treffen. Und sagen, nee, alles. Weil du bist es wert, Jesus. Dass wir zurückklettern auf dem Altar als lebendiges Opfer für dich. Und Herr, dass wir Licht sind und Salz sind in dieser Welt. Und gerade in dieser verrückten Zeit, in dieser Zeit der Unsicherheit, Herr. Ich glaube, wo du uns offene Türen schenkst, Vater, dass wir alles geben. Und die Zeit nutzen und verfügbar sind für dich, Herr. Wir wissen, du willst ein großes Werk tun. Herr, wir wollen wieder Jesaja sagen, hier sind wir, Gott, sende uns. Sende mich, Herr. Und nimm diese Dinge aus unserem Leben, Herr, die ein Hindernis sind. Wir wissen, dass wir nicht aus eigener Kraft leben können. Und so füll uns mit deinem